Dann letztlich sind wir da. Jetzt machen wir eine kleine Übung miteinander. Jetzt machen wir alle zusammen mal die Augen zu. Ganz fest die Augen zu machen. Habt ihr alle die Augen zu? Wer hat es noch offen? Ich nicht, ich sehe es nicht. Was seht ihr noch, wenn ihr die Augen zu habt? Könnt ihr einfach sagen. Nichts. Nichts, seht ihr nichts. Ist es dunkel, wenn ihr die Augen zu habt? Aha, jetzt machen wir es wieder auf. Du hast sogar ganz fest zugedrückt. Bei dir war es ganz dunkel, gell? Es gibt Leute, bei denen ist es immer dunkel. Was sind denn das für Leute? Die sind blind. Genau, die sind blind. Wisst ihr, was das ist, blind? Wenn man nichts sieht. Wir können Blumen anschauen, wir sehen die Sonne heute Morgen, es hat mal geregnet, als wir hergefahren sind zwischen denen. Wir sehen die Leute, Kolleginnen, Kollegen, Gespendchen, Mami, Papi. Aber die sehen einfach nichts. Die sind ganz blind. Immer dunkel bei denen. Aber wenn man auf beiden Augen blind ist, sieht man gar nichts mehr. Und der Simi ist ganz blind. Und zwar ist er so geboren. Der hat noch nie etwas gesehen, der ist so auf die Welt gekommen. Der ist ganz blind auf die Welt gekommen, hat noch nie etwas gesehen. Aber er hat dann gleich in die Schule gehen können, ist gross geworden, hat sogar etwas lernen. Und jetzt ist er ein junger Mann und er schafft auch etwas. Er hat eine eigene Wohnung. Und er hat sich das so gelehrt, dass er in seiner Wohnung zu Rang kommt. Er tut sogar selber kochen für sich. Er geht sogar selber posten. Er geht auf die Bank, macht die Sachen alles. Er hat das gelehrt, als blinder Mann, sich selber zu helfen. Also der Simi ist recht gut beweglich, obwohl er total blind ist. Und er wohnt in einer Stadt und ein paar Straßen weiter vorne wohnt seine Großmutter. Und am Nachmittag hat er mal gefunden, so, jetzt kann ich meine Großmutter besuchen. Er ist runtergegangen zum Haus aus und vor dem Haus hat es eine grosse Kreuzung mit dem Lichtsignal. Und da ist er hergestanden dort, hat einen Knopf gedrückt und dann, was ist ja mal, was passiert manchmal? Da tut es so surren und dann hören sie den Blinden, jetzt ist grün für mich, jetzt kann ich rüber. Wo er aber da gestanden ist, hat es noch nicht gesurrt. Und dann hat er gemerkt, nebenan steht jemand. Und er ist halt einfach ein fröhlicher, du, immer gerne mit den Leuten reden. Und er hat gemerkt, da ist ein Mann nebenan. Und der Simi, muss ich noch sagen, ist ein gläubiger junger Mann, so wie ihr auch. Glaubt auch an Jesus. Und er ist halt ein Spontaner und dann fragt er den Mann nebenan, glauben Sie auch an Gott? Und der andere zuerst denkt, was will er? Und er sagt, ja, glauben Sie auch an Gott? Und er sagt, nein, ich glaube nicht an Gott. Ja, wieso nicht? Ja, ich habe Gott noch nie gesehen und was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Aha, sagt der Simi. Er steht da an der Ampel, da ist die Kreuzung. Und dann nachher, plötzlich macht er einen Schritt und geht einfach in die Straße raus. Ist aber noch nicht grün gewesen. Und sagt der andere, hey, sind Sie verrückt? Sie könnten doch auf die Straße rauslaufen. Und hat wieder zurückgezerrt. Da ist doch eine Kreuzung da. Da ist doch viel Verkehr. Sagt er, was ist denn eine Kreuzung? Ja, eine Kreuzung ist doch klar. Ja, sieh, ich habe noch nie eine Kreuzung gesehen. Ich weiß nicht, was eine Kreuzung ist. Ja, aber da kommen doch Autos, die fahren hin und her. Und wenn sie rauslaufen, können wir sagen, ja, was ist denn ein Auto? Ich habe noch nie ein Auto gesehen. Sagt er, aber hören Sie, wenn ich jetzt Ihnen sage, da ist eine Kreuzung und da kommen die Autos und dürfen Sie nicht raus, müssen Sie mir doch das einfach glauben. Sagt er ihm, aha, so ist das. Also wenn Sie mir sagen, da hat es eine Kreuzung und da kommen die Autos, dann soll ich Ihnen das glauben, obwohl ich das noch nie gesehen habe. Wissen Sie, mit Gott ist das genau gleich. Ich habe Gott noch nie gesehen. Aber ich glaube gleich an Gott. Weil in der Bibel wird von seinen Wundern erzählt, seinen Geschichten. Und das höre ich immer wieder. Und höre tue ich gut. Ich habe schon gehört, dass Autos kommen. Aber ich glaube an Gott, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe. Das hat der Simi dem Mann können sagen. Was der Mann damit gemacht hat, weiß ich nicht. Wieder einmal das Hunzerspiel. Also vielleicht alle Jahre wieder, kann man sagen. Ich habe mich gefreut, wieder mal zu euch zu kommen. Und wenn ich schon sage, es ist eine Freude, hierher zu kommen, dann gibt es doch eigentlich einen klassischen Ausdruck für das, wie heisst der? Freude herrscht. Claude Nicollier ist doch 1992 mit Space Shuttle Atlantis da um die Erde herumgeflogen als Astronaut. Der Adolf Ogi war hier Verkehrsminister, Bundesrat. Und hat da irgendeinen direkten Draht gehabt zum Claude Nicollier und hat mit ihm korrespondiert und diskutiert. Und zwar ist das am 7. August, also übermorgen, sind 92, vor 31 Jahren. Übermorgen vor 31 Jahren hat Ogi mit dem Nicolier geredet und er war natürlich so begeistert gewesen, dass ein Schweizer Astronaut am Welt rumfliegt, dass er seinen Spruch kreiert hat, der bis heute eigentlich Bestand hat. Freude herrscht. Ogi, genau. Friede sei mit euch. Ist auch so eine Aussage. Von wem stammt denn die? Wer hat das gesagt? Friede sei mit euch. Jesus, ja. Wann hat er dann das gesagt? Ganz manchmal, ganz genau. Ganz manchmal hat er das gesagt. Und manchmal hat er es zu vielen Leuten gesagt. Zu einer kleinen Gruppe, zu grösseren Gruppe, zu ganz grossen Gruppe. Aber manchmal hat er es auch zu einzelnen Personen gesagt. Und wir haben den Text im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, der letzte Vers. Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 50. Und dort sagt er zu einer Frau, da heißt, er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin mit Frieden. Friede sei mit dir. Wer ist die Frau? Das ist die Maria von Magdala, auch bekannt landläufig als Maria Magdalena. Wer ist die Maria von Magdala? Wer ist die Frau? Sie ist die erste, wo der auferstandene Heiland verkündigt. Nach seiner Auferstehung ist sie die erste gewesen an der Gruft. Sie ist ihm auch als Grab gefolgt. Sie ist am Fuß vom Kreuz gestanden, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Sie ist zu seinen Füßen gesessen und hat von ihm gelernt. Jesus hat sie aus Verzweiflung und aus Verderben rausgeholt. Siebenmal sind auf Befehl von Jesus böse Geister, die ihr Herz, ihr Gemüt belastet oder kann ich sagen, fast beherrscht haben, von ihr ausgefahren. Sie liebt den Heiland über alles. Das ist ihr Herr und Meister. In der Stadt ist sie berüchtigt. Bei den Menschen gilt sie als hoffnungsloser Fall. Maria von Magdala ist allgemein als grosse Sünderin bekannt. Und jetzt befindet sie sich an einem Gastmahl in einer durchlauchten Gesellschaft. Und die Frage ist, wie ist sie da hergekommen? Weil der Gastgeber ist kein anderer, kein geringerer als der Simon, der stolze und eigenwillige Pharisäer. Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass Jesus dort beim Simon zu Gast ist? Jesus hat den Simon vom Aussatz geheilt und aus Dankbarkeit gibt er für den grossen Lehrer ein Festmahl. Da sind auch die Jünger und viele Juden anwesend. Das ist 6 Tage vor Ostern, kurz nach der Auferweckung vom Lazarus. Und sie sitzen zusammen bei dem gemeinsamen Mahl. Und plötzlich geschieht etwas ganz Unvorgesehenes, etwas Unerwartetes. Jetzt machen wir da einen Gedankenstrich. Wie reagieren wir, wenn da hinten durch die Tür jetzt ganz unerwartet und unverhofft jemand reinkommt, da vorne spaziert und da auf der ersten Stuhl hockt? Kommen wir später noch drauf. In unserer Geschichte ist es eben die berüchtigte Maria von Magdala, die sich unverhofft in die Männergesellschaft befindet. Und wir lesen das im gleichen Kapitel, Lukas 7, Vers 37 und 38. Da heißt Lukas 7, 37 und 38, und siehe, in der Stadt war eine Frau, die war eine Sünderin. Ist die Bibel gerade so beschrieben. Als die erfuhr, dass er, also eben Jesus, im Haus des Pharisäers zu Tisch saß, brachte sie ein Fläschchen mit Salböl, trat von hinten an ihn heran, weinte und fing an, seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Maria will auf keinen Fall irgendwie Aufsehen erregen. Sie will das ganz still und heimlich machen. Aber der Wohlgeruch von dieser Salbe breitet sich natürlich sofort aus in dem Raum. Und so werden auch die aufmerksam, die bis jetzt gar nicht gemerkt haben, was da vorne abgeht. Das Murmel verstummt langsam. Und jetzt sind zwei ganz interessante Reaktionen zu beobachten. Einerseits haben wir den Judas, einer der Jünger von Jesus, der reagiert mit einer vorwürfigen, offenen Kritik. Andererseits haben wir den Simon, unseren Gastgeber, Und der hüllt sich in betretenes, kritisches Schweigen. Ist mir ein bisschen peinlich, was da in seinem Haus abgeht. Übrigens, Gedankenstrich, vergessen wir unseren Gast nicht, der da vorne in der vordersten Reihe sitzt. Unerwartet und unverhofft. Aber widmen wir uns einmal unseren zwei Figuren, dem Judas und dem Simon. Zuerst Judas. In dem Johannesevangelium, 12. Kapitel, lesen wir über die Reaktion von Judas. Johannes 12, wir lesen dort Vers 4 bis 6. Da sagte einer seiner Jünger, Judas Ischariot, der ihn später verraten sollte: Warum ist dies Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und den Armen gegeben worden? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Betrüger, denn er hatte die Kasse und unterschlug das eingelegte Geld. Das wäre jetzt ein eigenes Thema, warum jetzt ausgerechnet Jesus den als Schatzmeister angestellt hat. Aber das können wir ein anderes Mal behandeln. Aber der heisst ganz klar, er ist ein Betrüger gewesen. Er hat nicht Verbarmen gehabt mit den armen Leuten. Und es ist ihm gar nicht darum gegangen. Er hat nicht wollen den Armen helfen. Aber er steckt mit seiner Kritik auch die anderen an. Im Matthäus-Evangelium, im 26. Kapitel, lesen wir, wie die anderen Jünger auch reagiert haben. Matthäus 26, 8 und 9, da heißt es: Und als die Jünger das sahen, wurden sie unwillig und sagten: Was soll diese Vergeudung? Es hätte ja auch teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. Da Maria wird es peinlich. Sie hört die Vorwürfe und sie will eigentlich am liebsten verschwinden. Irgendwie so still wieder gehen. Und Jesus hat bis jetzt noch gar nichts gesagt. Er hat einfach zugeschaut und gehört, was da abgeht. Aber jetzt meldet sich Jesus, Matthäus 26, Vers 10. Und da heißt es: Und als Jesus das merkte, sagte er zu ihnen: Was macht ihr's der Frau so schwer? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Den Arme habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. Und dass sie das Öl auf meinen Leib gegossen hat, das hat sie für mein Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium in aller Welt gepredigt wird, da wird man auch sagen, was sie getan hat, ihr zum Gedenken. Jesus vermittelt uns da wertvolle, bedeutsame Lehren. Und zwei, wenn wir jetzt ganz speziell hervorheben, zwei Aspekte. Und für den ersten Aspekt, den wir hervorheben, hören wir ein Musikstück. Oder ein Lied, besser gesagt. Es ist ein Lied von Polo Hofer. Der ist vor 6 Jahren gestorben. Ist Mundartrocken gewesen, Sänger in der Schweiz. Und er hat unter anderem das Lied Blumen, hat er geschrieben. Und wir möchten das gerne mal hören. Interpretiert wird es vom Jodenclub Wiesiberg. Und ich möchte euch aufmerksam machen, hört einfach einmal auf den Text von diesen Strophen und insbesondere auf den Refrain.
Man sieht viel Trauriges, wenn man durchs Leben geht. Bleibt lag in der Nacht und sie werken sich zu weit. Wenn man den im Sarg liegt, am Lebensend, tricken sie heim nur schnell Blumen in die Hände. Es gibt Männer, da. Und es gibt viele, die können das nicht verstehen. Dann ist es gut, wenn man darüber nachdenkt und merkt, dass man Blumen der Lebige schenkt. Drum bring mir Blumen, solange ich frei kann. Und in der Stehe, wenn ich muss baden gehen. Und hat's im Leben halt nicht zählen sehen. Ruhig euch keine Blumen. wenn ich sterbe bin.
Es bräuchte
hier und da ein freundliches Wort. Schon um ein Lächeln, das hilft sofort. Und wenn mir peinisch, du immer gehst, schau, dass nicht erst auf am Friedhof ist. Fürs goldige Kopf, heilige Kuh, macht man alles und hat doch nie genug. Er macht der Bier, der andere das Leben schwach. Und kommt, wenn's spät ist, nur mit Blumen der Tag. Drum bring mir Blumen, solange ich frei kann. Wenn ich muss Vater gehen, und hat's im Leben halt nicht selber sein, brauche ich euch keine Blumen, wenn ich sterbe bin. Drum bring mir Blumen, solange ich frei kann, und niederstehe, wenn ich muss Vater gehen, und hat's im Leben halt nicht selber sein, brauch ich euch keine Blumen, wenn ich sterbe bin.
Darum bringen wir Blumen, solange ich Freude haben kann. Und das ist dann, wenn ich von dir gehen muss. Ich habe einen uralten Zettel mit einem uralten Spruch, mit einer alten Schreibmaschine geschrieben, da heisst es: Streut Blumen der Liebe bei Lebenszeit, bewahret einander vor Herzeleid. Die Toten freuen keine Blumen, weil sie hier im Grabe ruhen. Bewahret einander vor Leid und Schmerz, so lebt ihr länger. Manches Herz. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich bei der Ellen White, der christlichen Autorin, die schon vor vielen Jahren über das Leben Jesu geschrieben hat, und ich in dem Buch, wo sie über das Leben Jesu schreibt, zu diesen Gedanken da von der Maria Magdalena genau an so einen Gedanken finde, wo sie sagt: Viele bringen den Toten wertvolle Gaben und sprechen an ihrem stummen, erstarrten Leib freigebig Worte der Liebe. Zartgefühl, Anerkennung und Hingabe werden an jene verschwendet, die weder hören noch sehen können. Und der Recht gehört ja nicht gesagt verwendet, sondern verschwendet. Wären doch diese Worte gesprochen worden, als der erschöpfte Geist ihr so nötig bedurfte, als die Ohren noch hören und das Herz noch fühlen konnte, wie köstlich wäre ihr Wohlgeruch gewesen. So bringen wir Blumen, solange ich Freude kann haben. Und nicht erst dann, wenn ich vor dir gehen muss. Das ist der eine Aspekt, den wir hier anschauen, aus den Gedanken von Jesus. Der andere Aspekt haben wir in Matthäus 26, Vers 12 gelesen, wo der Maria ihren tieferen Sinn von ihrer selbstlosen Tat erläutert, indem sie ihn zum Begräbnis gesalbt hat. Und Ellen White schreibt im gleichen Kapitel in der Fortsetzung gerade dann: Und wie das alabasterne Gefäß zerbrochen wurde und dasselbe Wohlgeruch das ganze Haus erfüllte, so musste Christus sterben. Sein Leib musste gebrochen werden, aber er sollte wieder auferstehen aus dem Grabe und der Wohlgeruch seines Lebens würde die ganze Welt erfüllen. Der Judas, haben wir gesehen, macht offene Rebellion. Und der Simon, unser Pharisäer, Simon von Bethanien, unser Gastgeber, wie hat eigentlich der reagiert? Er ist von Jesu Verhalten völlig überrascht. Sein pharisäischer Stolz ist verletzt und er sieht, wie seine Gäste langsam unruhig werden und misstrauisch und von ihm irgendeine Reaktion erwartet. Und wir gehen wieder zurück in unser 7. Kapitel vom Lukas-Evangelium und das ist dort der 39. Vers. Lukas 7, Vers 39. Da heißt es, und als das der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, sah, dachte er bei sich, also wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Punkt. Das war der Pharisäer ganz klar gewesen. Logisch ist der Simon nicht begeistert, dass die Hure da an seinem Tisch sitzt und da quasi Unruhe stiftet. Gedankenstrich. Unser unerwarteter Gast da vorne auf dem ersten Stuhl, unverhofft reingekommen ist. Was hat der da zu suchen? Was hat die da zu suchen? Wissen doch jeder, wer das ist. Dass sich überhaupt getraut, da reinzukommen zu uns. Geht es eigentlich noch? Kennt doch die Person. Ist doch ein Sünder, ist doch eine Sünderin. Warum kommt jetzt der da rein? Einfach so, unangemeldet. Jesus kennt die Überlegungen, auch die von Simon. Und er erzählt ihm eine Geschichte. Vor dem Vater, Vers 40, Lukas 7. Da wandte sich Jesus zu ihm, zu Simon, und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie es nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von beiden wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sagte zu ihm, du hast richtig entschieden. Bis daher, der Simon der Sache gefolgt. Und da heißt es weiter, Vers 44, und er, Jesus, wandte sich zu der Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe erwiesen, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da dachten die bei ihm zu Tische saßen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Auch das wäre wieder ein Predigtthema. Wir können darüber reden. Aber er sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin mit Frieden. Meine Lieben, maßgebend ist nicht die Grösse von deiner Schuld. Maßgebend ist die Fülle von deiner Hingabe. Bereitschaft, Vergebung von Jesus entgegenzunehmen. In seine Nähe zu treten und bei ihm zu sein. Maria legt sich selbst mit ihrer ganzen Vergangenheit zu Jesu Füßen. Und so könnte man eigentlich sagen, es passt auch für Maria wieder, unser Jahresmotto, du bist ein Gott, der mich sieht. Jesus hat Maria gesehen und sie hat sich ihm hergegeben, zu seinen Füßen gelegen. Und sie verrichtet mit der Salbung ein grosses Werk. Im 5. Kapitel vom Epheserbrief redet Paulus mit seinen eigenen Worten und er spricht uns an den ersten beiden Versen, indem er sagt, so seid nun Gottes Nachfolger als seine geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Ich bin eine Nachfolgerin, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Und somit bin ich auch ein Wohlgeruch Gottes. So wie es im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14 und 15 lesen, wo der Paulus sagt, Gott aber sei Dank, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und durch uns den Duft seiner Erkenntnis an allen Orten offenbart. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi unter allen Menschen. Du bist Gott ein Wohlgeruch Christi unter allen Menschen. Gedankenstrich. Zum letzten Mal. Johannes 6, Vers 37 sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und es ist in der Tat kaum etwas Schmerzlicher für einen Menschen als weggewiesen, ausgrenzt, abgelehnt zu werden. Und wir schauen jetzt weg von unserem unerwarteten Gast, der da in der ersten Reihe sitzt. Und ich stelle mir die Frage, mir ganz persönlich stelle ich die Frage, wer bin ich? Bin ich ein Judas? Bin ich ein Simon? Bin ich eine Maria? Amen.
Ja, Herr, mein Leben zeigt mir, du bist so treu, Herr. Mein Leben zeigt mir, du bist so, so gut. Danke, Vater im Himmel, von ganzem Herzen, dass es so ist. Danke, dass es schon immer so gewesen ist und immer so bleiben wird. Danke, dass du mir und uns allen möchtest helfen, dass wir das nie vergessen. Dass wir das tief in unseren Herzen bewahren. Dass das unser Schatz ist. Deine Liebe, deine Treue, deine Gnade, deine Geduld. Danke, Vater, dass wir dir dürfen gehören und deine Kinder dürfen sein. Danke, Herr Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, dass du weißt, was es heisst, Mensch sein. Dass du gelitten hast, dass du widerstanden hast und dass du uns wieder möchtest, immer die Kraft geben, vorwärts zu gehen und immer wieder neu aufstehen und den Weg mit dir zu gehen. Heiliger Geist, ich möchte dir danken, dass du unser Herz immer wieder neu bewegst. Dass du es nicht in Ruhe lässt, sondern uns immer ermutigst und ermunterst, aufzuschauen zu dem, was Leben ist. Und dass wir den Weg dürfen gehen in unserem Leben, wie es du uns, Herr Jesus, vorzeigt hast. Wir möchten uns verabschieden und möchten heimgehen mit dem Segen, wo du uns aus deinem Wort gibst, aus dem Psalm 115, was heisst, der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron. Er segnet die ihn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr segne euch mehr und mehr, euch und eure Kinder. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.